Ja, da tut sich sehr viel. Und ich glaube auch, dass man immer gucken muss, wo diese Vereine herkommen. Weißt du? Ich mache mal einen Vergleich auf ein bisschen zugespitzt. Eine Fanszene wie auf St. Pauli, die hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung und auch Verdienste darum, sich sozialpolitisch und gegen Rechtsextremismus in den letzten 30 Jahren sehr stark eingesetzt zu haben. Ne, dafür habe ich große Wertschätzung, dafür habe ich großen Respekt. Nun ist es aber wirklich fehlleitend, so einen Verein wie St. Pauli aus einer Hamburger Metropole mit dem FC Energie Cottbus zu vergleichen, weil die Fanszene in Cottbus ganz, ganz, ganz woanders herkommt. So, da ist eine Gründung einer Gruppe wie Energiefans gegen Nazis Gold wert. Die muss man dann auch entsprechend mal wertschätzen, dass es sowas gibt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt Philipp Ohms und mir gegenüber sitzt ein schon fast sonnenverbrannter Dennis Heimann. Hallo Dennis, wie geht's dir?
Moin, ja, mir geht's gut. Ja, ich war gestern spazieren und bei meiner hellen Haut und ich bin ja nun auch wirklich ein Ginger, passiert das ganz schnell, aber nee, ist noch alles gut.
Okay.
Hast du denn das schöne Wetter auch schon nutzen können?
Das erste Eis ist gegessen und ich habe auch tatsächlich gestern auch ein bisschen in der Sonne gelegen und das sieht man mir auch an, muss ich sagen. Also nicht im Sinne von braun, sondern eher im Sinne von rot. Naja. Dennis, das ist soweit alles ganz nett, aber wir haben heute ein relativ komplexes und auch ernstes Thema vor uns. Worüber wollen wir heute sprechen?
Ja, wir sprechen heute über Rechtsextremismus im Fußball. Ein Thema, bei dem es uns ein außerordentliches Anliegen ist, hier kein gefährliches Halbwissen zu verbreiten, wie wir es ja vielleicht sonst ab und zu schon mal gemacht haben. Dafür ist es einfach zu wichtig. Und daher haben wir einen Experten eingeladen. Unser Gast ist Autor, Moderator und Wissenschaftler. Er forscht und publiziert unter anderem zu den Themen Fankulturen, Hooliganismus, Rechtsextremismus sowie Vielfalt und Antidiskriminierung. Von 2013 bis 2020 hat er bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit gearbeitet und hat in dieser Funktion Vereine und Verbände bei ihrem Engagement gegen Rechtsextremismus beraten, unter anderem Borussia Dortmund. Aufgewachsen ist er während der berühmt-berüchtigten Baseballschlägerjahre im Osten Brandenburgs, einer Zeit Ende der 90er und ungefähr Anfang der 2000er, in der Neonazis oftmals gewalttätig in der Öffentlichkeit in Erscheinung traten und ihre politischen Gegner einschüchterten. Auch unser Gast musste unangenehme und gefährliche Erfahrungen mit Neonazis in seiner Jugend machen, auch beim Fußball. 2017 erschien sein Sachbuch Hooligans, eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik, in dem beispielsweise Neonazi-Aussteiger zu Wort kommen. Und sein neuestes Werk aus dem Jahr 2020, in dem unter anderem Kampfsportler und Betroffene rechter Gewalt von ihren Erfahrungen berichten, lautet Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert. Herzlich willkommen, Robert Klaus.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, kein Problem. Vielen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Robert, im Vorgespräch hast du nochmal gesagt, dass du bis 2020 bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit tätig warst. Aktuell nicht mehr. Was machst du denn momentan?
Ich arbeite in einem Projekt zum Thema Kampfsport und Prävention von Gewalt und Diskriminierung beim Hannoveraner Verein I Can Do. Und dort haben wir das Projekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport, wo wir uns, wie gesagt, mit Präventionsfragen beschäftigen. Insofern, du hast es gerade schon erwähnt, ich komme eigentlich selber aus dem Fußball, habe mich damit inhaltlich, fachlich beratend viel beschäftigt. Mein Arbeitsschwerpunkt hat sich in letzter Zeit aber ein ganzes Stück weit verlagert Richtung Kampfsport. Zum Hintergrund, man kann festhalten, dass die Neonazi-Szene in den letzten Jahren sehr gezielt versucht hat, eigene Kampfsportstudios, eigene Kampfsport-Events und eigene Ausrüstermarken aufzubauen, um sich im Kampfsport breit zu machen und da ihre Gewalt zu trainieren. Insofern richtet sich unser Projekt auch dagegen und versucht, die positiven Kräfte innerhalb der Kampfsportlandschaft zu beraten und zu fördern.
Ja, total wichtig. Und dass der Kampfsport für die rechtsextremistische Szene attraktiv ist und wichtig ist, kann man sich denken. Aber Robert, wie wichtig ist denn der Fußball für die rechtsextremistische Szene?
Na, der Fußball und gerade Fanszenen spielen für die extrem rechte Szene schon seit langem eine große Rolle. Ja, da kann man in die 80er, 90er Jahre zurückgucken, wo die deutschen Fankurven größtenteils von Neonazi-Hooligans beherrscht werden, wo extrem rechte Gruppen ihre Gewalt ausleben können, wo sie Nachwuchs rekrutieren, die Öffentlichkeit auch für politische Statements nutzen. Zum Beispiel schwarze Spieler rassistisch beschimpfen. Davon gibt es ja leider eine wirklich auch lange Geschichte in früheren Jahrzehnten. Und letztendlich auch ein Stück weit immer ihr Männlichkeitsbild ausleben. Ja, an kaum einem Ort wie im Fußball findet man diese Konfrontation mit einem Gegner. Man kann sich dem stellen, man kann sozusagen die eigene Muskelkraft beweisen und in dieser ganzen gewalttätigen Auseinandersetzung, die den Hooliganismus so prägt, das eigene Männlichkeitsbild so darstellen. Das ist das, was Fußball so interessant macht. Das heißt, Neonazis sind auch einfach selber Fußballfans, aber auch strategisch für die Gewinnung von Nachwuchs und die Selbstdarstellung der Öffentlichkeit bieten sich Fußball und Fanszenen tatsächlich besser an als andere Sportarten.
Hast du gerade den Nachwuchs schon angesprochen, also das Ziel quasi, Nachwuchs zu generieren für Rechtsextremisten. Gibt es andere Ziele, die Rechtsextremisten im Fußball verfolgen?
Nationalsozialistische Ideologie ist ja grundlegend Demokratie ablehnend, sie ist grundlegend gewaltvoll, sie ist grundlegend menschenfeindlich. Ja, das heißt, Menschen, die nicht einer weißen, heterosexuellen Norm entsprechen, das heißt Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, aber auch Frauen, Homo- und Transsexuelle, also diverse Menschen werden im neonazistischen Weltbild andauernd abgewertet, bekämpft und auch gewaltvoll angegangen. Und letztendlich haben es Neonazis immer darauf abgesehen, auch eine Demokratie, die wir haben, zu stürzen, in der diese Minderheiten und Gruppen geschützt werden. Insofern ist das ideologische Ziel von Neonazis immer, eine völkische Gewaltherrschaft herzustellen und die Demokratie mit ihrer eigenen Gewalt zu stürzen. Und der Fußball, gerade die Fanszenen, erfüllen in diesem für diese Ideologie den Zweck, dass sie dafür Nachwuchs rekrutieren.
Der Fußball bietet ja natürlich auch die entsprechende Zielgruppe leider mit ganz vielen jungen Menschen, die im Fußball sich wirklich engagieren, da auch zum Stück ihren einen zentralen Lebensinhalt sehen und vielleicht dann auch anfällig sind für solche Ideologien.
Ja, und was Neonazis ja auch tun, das muss man auch ein bisschen unterscheiden, ist, es gibt einerseits natürlich politische Kampagnen, ja, zum Beispiel zur Verschärfung des Asylrechts, gegen Migration und die Einbürgerung von Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Das ist die politische Kampagne. Was Neonazis aber auch tun, ist, sie versuchen eine jugendliche Erlebniswelt zu schaffen. Die ist natürlich auch politisch, aber die trägt die politischen Aspekte nicht immer so vor sich her. Und jugendliche Erlebniswelt heißt, dass man Rechtsrock, also Neonazi-Musik, Kampfsport und eben auch die Dinge, die man in Fanszenen erleben kann, Gemeinschaft, Männlichkeit, Gewalt, Action, dass sie die versuchen zu nutzen, um junge Leute, meistens junge Männer, an extrem rechte Gruppen und Kameradschaften heranzuführen. Und wenn ich diese Trennung aufmache zwischen politischen Kampagnen und jugendlicher Erlebniswelt, dann heißt das nicht, dass diese Erlebniswelten unpolitisch sind, aber es ist viel niedrigschwelliger. Die wenigsten Leute werden für extrem rechte Gruppen über Theorieseminare oder Schulungen geworben, sondern es findet meist ein kultureller Einstieg statt, für den eben Rechtsrock, Fußball, Fankultur oder eben auch Kampfsport sehr wichtig sind.
Inwiefern schaffen es denn rechtsextreme Gruppierungen, den Fußball wirklich zu beeinflussen, also wirklich sich bemerkbar zu machen in einer Fanszene oder vielleicht sogar auch Einfluss auf die Vereinspolitik zu nehmen?
Na, in Deutschland zum Glück sehr wenig. Ja, wenn man sich im internationalen Vergleich mal anguckt, wie extrem rechte Hooligan-Gruppen enormen Einfluss haben auf zum Beispiel den Club Legia Warschau in Polen, dann haben wir solche Verhältnisse in Deutschland sehr, 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 sehr wenig.
Lazio Rom ist da auch das typische Beispiel, oder?
Lazio Rom ist auch ein Beispiel. Tatsächlich könnte man da einige nennen. Das haben wir in Deutschland zum Glück sehr wenig. Die Vereine und Orte, wo Neonazis, alte rechte Hooligans oder auch jüngere rechte Hooligans noch sehr großen Einfluss haben, sind meines Erachtens zum Beispiel der FC Energie Cottbus, der Chemnitzer FC oder auch der BFC Dynamo in Berlin, weil sie dort innerhalb der Fanszene ganz deutlich das Gewaltmonopol stellen, Fans, die sich gegen Rassismus engagieren, bedrohen und damit ja auch einen Machtfaktor innerhalb dieser Welt des eigenen Vereins darstellen. Zum Glück ist das aber bei weitem nicht die Mehrheit im deutschen Fußball. Ja, wir können auch eine positive Entwicklung nachzeichnen und das ist beim Thema Rechtsextremismus im Fußball immer wichtig. Ich habe vorhin erwähnt, dass in den 80er, 90er Jahren viele Fankurven von rechten Hooligans dominiert waren. Zum Glück hat die so in den 90er Jahren aufkommende Ultrabewegung in vielen, vielen deutschen Stadien um die Jahrtausendwende rum das Heft in die Hand genommen und sich größtenteils gegen Rechtsextremismus und Rassismus positioniert. Jetzt darf man auch kein zu grobes Bild zeichnen, also zu sagen, alle Ultras sind irgendwie links und alle Hooligans sind rechts, wäre viel zu grobschlächtig. Allerdings haben sich, wie gesagt, viele Ultraszenen dort gegen Rechtsextremismus entweder ganz offen positioniert oder zumindest dafür gesorgt, dass aus den Fanszenen heraus keine rechtsextremen kaum noch rechtsextreme Äußerungen kommen. Die Fanszenen haben sich also auch ausdifferenziert und an vielen Standorten finden wir heute so eine Art Aufteilung auch. Ja. Wir finden Ultragruppen, die sich mit Bildungsveranstaltungen und Lesungen und Bannern gegen Rassismus engagieren. Es gibt andere Ultragruppen, die sich eher um die bunten Choreografien kümmern. Und es gibt auch an vielen Orten gewaltaffine, teilweise auch rechtsoffene Ultragruppen, die so ein bisschen die Schnittstelle zu den Hooligans bilden. Und so eine Landschaft sozusagen sehen wir an sehr vielen Standorten. Und um die positive Geschichte mal ein bisschen nochmal abzurunden, kann man auch mal einen Blick in extrem rechte Szenemedien werfen. Ja, weil dort findet seit ungefähr 2 Jahren eine Debatte statt zwischen verschiedenen Publikationen, zum Beispiel in der Dortmunder Neonazi-Zeitschrift NS Heute, aber auch die Nazi-Partei Der Dritte Weg haben Texte und Podcasts veröffentlicht, in denen sie ganz deutlich darüber klagen, dass in den allermeisten Stadien ihre Kameraden das Oberwasser verloren haben, dass sie dort kaum noch Nachwuchs rekrutieren können und dass sie dort eben nicht mehr das Macht- und Gewaltmonopol stellen. Und diese Klage, die wir da von ganz rechts außen hören, die ist eigentlich ein Beweis dafür, dass ein Großteil der deutschen Fanszene und des deutschen Fußballs einen guten Weg eingeschlagen haben.
Ja, das sind ja überaus erfreuliche Nachrichten. Und du hast jetzt eben schon gesagt, dass die Ultrabewegung da einen großen Einfluss hat. Denkst du, dass die aktive Fanszene auch in Zukunft hier einen wichtigen Beitrag zu leisten kann, Rechtsextremismus in den Fußballstadien quasi zu bekämpfen?
Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Man muss immer im Hinterkopf behalten, in diesen Ultraszenen und was ja Jugend- und Fankultur ist, lernen junge Menschen ja total viel. Ja, man sieht zwar immer diese Bilder im Stadion, wie Leute vielleicht auch mit Alkohol singen, aber Fankultur und Ultra-Dasein ist ja viel mehr. Menschen lernen das Netzwerken, sie lernen sozusagen, sich in Gruppen zu organisieren. Sie lernen, wie man in solchen Gruppen diskutiert und auch also politische Positionen aushandelt, wie man Texte und Stellungnahmen verfasst. Sie lernen unter anderem auch, wie man Kontakte zu Anwälten knüpft, um sich juristisch zur Wehr zu setzen gegen Stadionverbote. Das sind ja alles Dinge, die junge Leute dort lernen und was Fähigkeiten sind, die sie fürs weitere Leben benutzen können. Um es mal konkret zu machen, nicht wenige Sportjournalisten haben früher mal für ein Fanzine geschrieben. Und das ist ein Weg, der viele kennzeichnet. Insofern ist gerade sind Fankulturen enorm wichtig, wenn es darum geht, wie Jugendliche sich selbst organisieren und sich auch eine politische Meinung bilden.
Ja, also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich diese positive Entwicklung auch so ein bisschen bestätigen. Nun bin ich jetzt niemand, der sich 20 Spiele in der Saison anschaut. Ich bin übrigens Fan von Borussia Dortmund. Der Verein hat ja nun auch eine teilweise zweifelhafte Vergangenheit mit rechtsextremen Hooligan-Gruppierungen, Stichwort Borussenfront. Und wenn ich an Stadionerlebnisse von den Jahren 2005, 2006, 2007 denke und daran, wie so ein Stadionbesuch vor 2, 3, 4 Jahren aussah, das ist ein Unterschied. Also rassistische Gesänge sind deutlich weniger wahrnehmbar und allgemein Menschen, die man eher dem rechtsextremen Spektrum zuordnen würde, sehe ich jetzt kaum noch, sondern eher tendenziell eher linke Ultragruppierungen, die sich eben für Werte wie Vielfalt und Toleranz aussprechen. Also es ist eine Entwicklung, die ich so auch wahrnehme tatsächlich. Und das ist natürlich total hervorragend und ganz, ganz wichtig, dass die Fanszenen da auch weiter wirklich aktiv Einfluss nehmen und versuchen, den Rechtsextremismus und alle diskriminierenden Tendenzen aus den Stadien zu verbannen. Mhm. Ganz klar.
Ja, und da, wo du schon die diskriminierenden Tendenzen ansprichst, ich glaube sozusagen, dass das auch eine Perspektive ist, die in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Weißt du, gegen Rechtsextremismus, also gegen wirklich handfeste, gewalttätige, menschenverachtende Neonazis zu sein, das sollte ja ein Konsens sein in einer demokratischen Gesellschaft. Insofern ist es richtig, sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren, aber meines Erachtens reicht es auch lange noch nicht aus. Denn was wir ja eigentlich wollen, politisch und gesellschaftlich, ist nicht nur ein Fußball ohne Rechtsextremismus, sondern was wir doch eigentlich wollen, ist ein inklusiver Fußball und inklusive Fanszenen. an denen Leute teilhaben dürfen, mitwirken dürfen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Behinderung. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg, ne? Wenn man sich die deutschen Fanszenen anguckt, auch Ultraszenen, dann, wie gesagt, dann haben sich viele gegen Rechtsextremismus engagiert. Die Frage, wie stark dürfen eigentlich Frauen in Ultragruppen mitmachen und wie offen sind viele Ultragruppen auch für Fans of Color, kann man sagen, ja, also zum Beispiel Fußballfans mit familiärer Migrationsgeschichte. Die Frage ist noch nicht so ganz beantwortet und ich glaube sozusagen, dass dort auch die Entwicklung innerhalb der Vereine und auch innerhalb der Fanszenen gehen wird, sich dort mehr zu öffnen.
Ja, das ist etwas, das mir bei der Diskussion über Ultras auch ein klein wenig zu kurz kommt in der Öffentlichkeit. Es gibt einiges zu kritisieren, ganz klar, allein der Umgang mit Pyrotechnik, man kann dafür oder dagegen sein. Es ist nicht immer ganz korrekt, was da passiert. Ultras sind nicht über jeden Zweifel erhaben, ganz klar. Aber der Aspekt, dass sich wirklich viele Ultragruppierungen für eine inklusive Fanszene aussprechen und da einiges in Bewegung gebracht haben, in ganz vielen Fanszenen in Deutschland, kommt mir zu kurz, tatsächlich. Also Ultras sind ja in der breiten Öffentlichkeit eher negativ besetzt, das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Ne? Also klar, wenn man in die Bild-Zeitung guckt, dann ist der Begriff Ultra wahnsinnig negativ besetzt. Also wird Ultra im Grunde gleichgesetzt mit Fußballrandale und Fußballkaroten. All die Ressourcen und Fähigkeiten, die da auch in Fanszenen und in Ultrakultur vermittelt werden. Ich habe es ja vorhin gesagt, Netzwerken, ne? Sich politische Meinung bilden, sich organisieren. Das sind alles Dinge, die viel zu kurz kommen, die viel mehr gewertschätzt werden müssten für eine ausgeglichene Debatte.
Ja. Nun hast du vorhin als Beispiel Vereine, bei denen der Rechtsextremismus doch noch stark verankert ist, nahezu ausschließlich ostdeutsche Vereine gesagt. Und auch in der Öffentlichkeit entsteht ja immer wieder das Bild, dass die Probleme im Osten Deutschlands größer sind als im Westen. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist der Fußball für Rechtsextreme im Osten gerade so interessant? Oder warum kann der Rechtsextremismus sich gerade dort offensichtlich breit machen?
Naja, das hat sehr verschiedene Gründe. Ich würde auch gar nicht sagen, dass der Fußball im Osten für Rechtsextreme interessanter ist, sondern man muss sich eher mal die Geschichte der extremen Rechten im Ostdeutschland angucken. Ja, und dann kann man auch mal einen Ost-West-Vergleich machen. Natürlich gibt es auch Rechtsextreme im Westen der Republik, gar keine Frage. Was es aber in der BRD gegeben hat, ist eine gesellschaftliche Liberalisierung und insofern auch eine kritische Zivilgesellschaft, die über Rassismus zunehmend offen und kritisch redet. Im Osten gab es das allenfalls nachholend. Bis 1989, 90 gab es unter der offiziellen Staatsdoktrin der DDR, konnte es sozusagen keine faschistischen Elemente, wie es in deren Sprache hieß, geben. Wenn man sich die Akten anguckt, dann wusste der Staat Bescheid, dass es rechtsextreme Jugendkultur gab, aber offiziell durfte die nicht existieren und auch eine gesellschaftliche Liberalisierung, wie im Jahr 68 in Westdeutschland, hat im Osten ja kaum stattgefunden. So, was dazu kommt, nach der Wende 1990 ist, dass die neu entstandenen gesellschaftlichen Freiräume von diversen Szenen auch genutzt wurden. Also es gab Wohlstandsverlust sozusagen in großen Teilen der ostdeutschen Bevölkerung. Was es auch gab, ist, dass Kameradschaftsszenen, Hooligan-Szenen und diverse andere sogenannte delinquente Jugendkulturen sozusagen ein Aufblühen Anfang der 90er Jahre. Und man kann festhalten, dass die Hooligan- und Kameradschaftsszenerie in Ostdeutschland engstens miteinander verwoben ist, weil sie auch im Grunde Geschwister in ihrer Entstehungsgeschichte sind. Zugleich gibt es kaum eine liberale Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, die sich seither dagegen wehrt. Also die ist deutlich schwächer aufgestellt als in vielen westdeutschen Städten oder in den größeren Metropolen. Zudem sind die ostdeutschen Fußballvereine seit den 90er Jahren größtenteils immer finanziell krisengeschüttelt. Das kann man sich ja bis heute angucken. Vereine wie Magdeburg sind erst in den letzten Jahren wieder mal in Liga 2 aufgestiegen und dann in Liga 3 abgestiegen. Das ganz große, die große Masse der ostdeutschen Traditionsvereine spielt bis heute in Liga 3, 4 oder 5, hat dementsprechend auch weniger Ressourcen zur Verfügung, um viel in Fanarbeit zu investieren oder die Abteilungen für gesellschaftliche Verantwortung auszubauen. Und so kommen dann ja verschiedene Dinge zusammen. Zum einen die Geschichte, die ich gerade kurz geschildert habe, zum anderen auch fehlende Ressourcen und letztendlich auch eine in Teilen deutlich schwächer aufgestellte liberale Zivilgesellschaft in den einzelnen Städten. Das alles sind natürlich Faktoren, die rechtsextreme Einflüsse leider begünstigen.
Ja, aber da müsste doch eigentlich demokratiefördernde Projekte ins Leben gerufen werden, die dann auch entsprechend von staatlicher Seite aus finanziell unterstützt werden. Also es kann ja nicht daran scheitern, dass den Vereinen Ressourcen fehlen eigentlich.
Ja, und jetzt können wir verschiedene Ebenen auseinanderhalten, ne? Also das sogenannte Demokratieförderungsgesetz, was die Bundesregierung ja versprochen hatte im vergangenen Jahr, scheint ja in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt zu werden. Das heißt, da fehlt es tatsächlich auch an staatlichen Maßnahmen, an staatlichen Förderprogrammen. Die andere Frage, ob Profi-Fußballvereine, die also marktwirtschaftliche Unternehmen sind, davon profitieren sollten, die kann man auch kritisch mal diskutieren. Letztendlich haben wir aber an Vereinen, an Standorten wie Cottbus und Chemnitz auch eine ambivalente Lage. Ich habe das vorhin kurz angedeutet. Es gibt eine lange Geschichte des extrem rechten Hooliganismus an diesen Orten. Gut organisierte Neonazi-Kameradschaften, die politische Gegner bedrohen. Und glücklicherweise können wir aber auch sagen, dass sich in Cottbus die Energiefans gegen Nazis und in Chemnitz die CFC-Fans gegen Rassismus gegründet haben in den letzten Jahren. Beide Initiativen sind sozusagen das erste Mal, also es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereine, dass es antirassistische und Anti-Nazi-Fan-Initiativen gibt. Das kann man auch mal wertschätzen. Und die Vereine tun gut dran, diese Pflänzchen, sage ich mal, gut zu gießen und zu beschützen, damit sie in den nächsten Jahren auch wachsen und ihren Einfluss in den Fanszenen ausbauen. Das ist ein langwieriger Prozess.
Ja,
Ist aber nicht so,
total.
dass auch nichts entstehen würde.
Aber die können ihre Arbeit machen, ohne massiv von den rechtsextremen Gruppierungen bedroht zu werden. Also gerade Chemnitz war ja, ich weiß nicht, wann es war, vor ein, zwei Jahren ganz stark in der Öffentlichkeit mit Daniel Frahn, der sich da auch mit den rechtsextremistischen Fankurven solidarisiert hat. Also da, selbst da tut sich was.
Ja, da tut sich sehr viel. Und ich glaube auch, dass man immer gucken muss, wo diese Vereine herkommen. Weißt du? Ich mache mal einen Vergleich auf ein bisschen zugespitzt. Eine Fanszene wie auf St. Pauli, die hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung und auch Verdienste darum, sich sozialpolitisch und gegen Rechtsextremismus in den letzten 30 Jahren sehr stark eingesetzt zu haben. Ne, dafür habe ich große Wertschätzung, dafür habe ich großen Respekt. Nun ist es aber wirklich fehlleitend, so einen Verein wie St. Pauli aus einer Hamburger Metropole mit dem FC Energie Cottbus zu vergleichen, weil die Fanszene in Cottbus ganz, ganz, ganz woanders herkommt. So, da ist so eine Gründung einer Gruppe wie Energiefans gegen Nazis Gold wert. Die muss man dann auch entsprechend mal wertschätzen, dass es sowas gibt. Und soweit ich die Vereine wahrnehme, finden dort ja auch politische Kämpfe statt. Ja, manchmal lese ich auch medial oder auch in sozialen Medien so Bezeichnungen wie, das ist ein brauner Verein oder das ist ein Nazi-Club. Solche Pauschalisierungen halte ich für Unsinn. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, sich auch mal die Kämpfe anzugucken und wirklich, das sind politische Auseinandersetzungen und Konflikte und Kämpfe, die in den Vereinen stattfinden. Ich werde da jetzt mal keine Namen nennen an der Stelle, aber wenn man mal genau hinguckt, dann wird sehr deutlich, dass es auch innerhalb der Clubs, dann gibt es einen Teil von Leuten, die nehmen das Problem Rechtsextremismus weiterhin nicht ernst. Die wollen auch nicht, dass der Verein sich dazu kritisch verhält und Maßnahmen durchführt, sondern die wollen allenfalls irgendwelche Alibi-Dinge machen. Ja, T-Shirt-Aktionen im Stadion zum Beispiel. Ist für sich genommen nichts Falsches, aber wenn man nur eine T-Shirt-Aktion macht, dann ist es ein Alibi. Und dann gibt es auch in den Vereinen aber Leute, die das Problem ernst nehmen, die Neonazis als Bedrohung ernst nehmen und die sich sehr bewusst darüber sind, welche Strahlkraft und welche Verantwortung der jeweilige Profiklub für ihre Stadt hat. Und die wollen sich dann natürlich durchsetzen und die versuchen auch dann Maßnahmen zu fördern, versuchen Fördergelder zu beantragen, versuchen Mehrheiten zu schaffen. Das heißt, wir dürfen uns auch die Profiklubs nicht zu einheitlich vorstellen, sondern tun, glaube ich, gut daran, einen differenzierten Blick auf jede Szene und auf jeden Verein zu werfen, um zu verstehen, ja, wie dort auch politisch ausgehandelt wird, wofür ein Verein steht. Das sind teilweise sehr langwierige, sehr schwierige und sehr kleinteilige Kämpfe, die dort stattfinden.
Hast du gerade so Sachen wie die T-Shirt-Aktionen angesprochen und da fällt mir als Fan vom FC Bayern auch siebenteils was ein. Und zwar die Aktion Rot gegen Rassismus, die der FC Bayern in diesem Jahr wieder, ich meine im letzten Jahr schon, betreibt. Und die steht in meinen Augen so ein bisschen im Gegensatz zu den Vorwürfen, die es da vom Nachwuchscampus gab, wo es ja diesen Jugendleiter gegeben haben soll oder Jugendtrainer gegeben haben soll, der da eben sehr stark ja, mit rechtsextremistischen Gedanken gut aufgefallen ist, kann man sagen, dass solche Aktivitäten wie dann eben Rot gegen Rassismus oder so T-Shirt-Aktionen letztendlich ja, mehr so ein Greenwashing sind, also so eine reine PR-Aktion?
Na, die Frage ist immer, was dahinter steht. Ja, eine T-Shirt-Aktion, Motto-Spieltag, Aktionsspieltage können gute Maßnahmen sein, wenn sie in eine tiefergehende Strategie eingebettet sind. Und diese tiefergehende Strategie bedeutet auch, dass man das eigene Personal zum Beispiel schult und sensibilisiert für Diskriminierung. In meiner Beratungsarbeit bei Borussia Dortmund haben wir immer von 4 Handlungsfeldern gesprochen. Wir haben immer gesagt, es gibt A, Fanarbeit, da wird präventiv mit Fußballfans gearbeitet. B, es gibt die Netzwerke, also da ist die Frage, an welchen runden Tischen, in welchen Kooperationen arbeitet denn der Fußballclub. In Dortmund war das zum Beispiel die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache, die in Dortmund sehr wichtig war, unter anderem, bei weitem nicht nur. Das dritte ist, es gibt PR- und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zähle ich im weitesten Sinne auch mal T-Shirt-Aktionen, weil das alles eine große Öffentlichkeit herstellt. Und der vierte Bereich sind die internen Maßnahmen. Und die sind wichtig. Und wenn man sich den deutschen Fußball anguckt, dann gibt es eine lange Geschichte an öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, an TV-Kampagnen, Motto-Spieltagen etc. Eine interne Personalpolitik, wo die Themen Diversität, Antidiskriminierung und Haltung gegen Rechtsextremismus auch festgeschrieben sind und vielleicht auch durch Workshops den Mitarbeitern vermittelt werden, das steht erst in den Anfängen und ich glaube, dass der deutsche Fußball hier die meiste Nachholarbeit hat. Und immer wenn wir so Vorfälle haben, wie der Fall, den du gerade geschildert hast, oder auch der Fall Tönnies auf Schalke 04 und auch andere Fälle, die man jetzt benennen könnte, die verweisen ja immer auf diese Diskrepanz. Also Fußballclubs, die sich in der Öffentlichkeit sehr wohl zu Themen wie Rassismus positioniert haben, na, die aber offensichtlich auch Nachholbedarf darin haben, ihre Entscheidungsträger und ihr wichtiges Personal für diese Themen zu sensibilisieren. Und gerade der Fall auf Schalke 04 war wirklich tragisch, weil die Fanszene auf Schalke, das Fanprojekt, die Schalker Faninitiative gegen Rassismus, die haben eine lange Geschichte des Engagements gegen Rassismus. Und dann kam halt der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies und hat das mit seinen rassistischen Aussagen, naja, hat den im Grunde ins Knie getreten.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Beratungsarbeit bei Borussia Dortmund, die mich auch wirklich persönlich total interessiert, weil ich ja eben auch Fan bin von Borussia Dortmund und das auch ganz toll finde, was da heutzutage passiert. Zum Beispiel spendet der BVB ja, ich meine sogar regelmäßig an die israelische Gedenkstätte Yad Vashem und auch wirklich hohe Beträge. Ja, nimm uns doch einfach mal mit. Wie kam der Kontakt zustande und was hast du da so gemacht? Wie hast du den Verein beraten und was wurde vielleicht auch auf dein Betreiben hin umgesetzt?
Na, zuallererst muss man mal sagen, dass wir meine Leistung ja auch nicht tatsächlich auch nicht überbewerten sollten, weil es in Dortmund viele tolle Leute gibt und gab, von den Fanbeauftragten hin übers Fanprojekt bis zum Fanzines wie schwarzgelb.de, Faninitiativen, Ultragruppen, die ihren BVB tatsächlich einfach auch, die den lieben in ihrer Sprache, die da hohe Leidenschaft zeigen und die auch ein großes Interesse daran hatten, sich viel stärker gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Das hast du ja ganz vorhin schon mal die Borussenfront erwähnt, ne, die sozusagen die führende Neonazi-Hooligan-Truppe der 80er und 90er Jahre. Mittlerweile ist das ein Altherrenclub, die sozusagen in der Fanszene kaum noch was zu sagen haben und auch körperlich ihren Zenit überschritten haben. Das heißt, ich glaube, man tut dem BVB auch nicht gut, wenn man immer wieder diese Borussenfront-Geschichte erzählt, weil es so wirken könnte, als ob die heute noch tonangebend wären. Das sind sie nicht. Was es in Dortmund aber immer noch gibt, ist eine der besten organisiertesten Neonazi-Szenen in Deutschland. Da gibt es die Partei Die Rechte, da gibt es die Zeitschrift NS heute, also viele Kader kommen von dort. Und ja, es gibt immer noch Überschneidungen in die Hooligan-Szene, was ein gewisses Bedrohungspotenzial in Dortmund stellt, insbesondere für Fußballfans, die sich gegen Rassismus engagieren. Was war passiert? Der BVB hatte sich meines Erachtens bis Anfang der 2010er Jahre zu dem Thema viel zu wenig zugewendet. Dann gab es 2, 3 sehr unschöne Vorfälle. Da wurden zum Beispiel ein Fanbeauftragter und ein Fanprojektmitarbeiter, ich glaube 2012 in Donetsk beim Champions League-Spiel, körperlich rabiat angegriffen.
Da erinnere ich mich sogar dran. Da gab es auch einen großen Bericht über bei schwarzgelb.de.
Genau, das gab es. Und dann hat der Verein erkannt, dass sie sich dort anders aufstellen müssen und haben zuerst einen Arbeitskreis gegründet, in dem auch ich Mitglied war. bis zum Ende des Beratungsprozesses 2019. Und über die 6 Jahre hinweg haben wir sehr, sehr viele Maßnahmen entwickelt. Wobei ich, wie ich schon sagte, gar nicht mir alles auf die Fahnen schreiben will. Es gibt vor Ort wirklich tolle Fanbeauftragte und engagierte Fußballfans, die viele Projekte mitgetragen haben. Es wurde zum Beispiel aus der Fanabteilung, gar nicht vom Verein, gar nicht vom Profiklub selber, die Kampagne entwickelt, kein Bier für Nazis. Das waren hunderttausende Bierdeckel, die dann auch in Schwarz-Gelb in der Stadt verteilt wurden. Und später hat die Fanabteilung zusammen mit Borussia Dortmund Workshops entwickelt, an denen ich auch mitgearbeitet habe. Workshops zum Thema Rassismus und Zivilcourage im Stadion.
Beim BVB-Lernzentrum, sorry, dass ich da gerade reingrätsche.
Lernzentrum hatte auch damit zu tun, dieses Netzwerk zu durchschauen, ist manchmal nicht so einfach, weil es da so viele Akteure gibt, ne?
Ja, also BVB-Lernzentrum, da komme ich gerade drauf, weil ich auch beruflich schon damit zu tun hatte. Wir wollten im letzten Jahr da eine Fahrt hinmachen mit 55 Schülerinnen und Schülern aus dem Kreis Herford. Ich arbeite ja beim Kreissportbund Herford. Wurde Corona-bedingt leider gecancelt, aber das hatten wir schon fest geplant. Deswegen komme ich gerade drauf, weil das auch ein Workshop zum Thema... Ja, wir wollten uns entscheiden zwischen Zivilcourage und Rechtsextremismus tatsächlich, ja.
Mhm. Ja, und dann wurde ein Workshop entwickelt, mit dem dann ausgebildete WorkshopteamerInnen in die Fanclubs, teilweise auch in deren Kneipen gefahren sind, um dort mit denen über den Workshop zu machen, um über Zivilcourage im Stadion zu reden. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir das Ziel verfolgt haben, den positiven Teil der Dortmunder Fanszene, den es ja zweifellos gibt und der wunderbar ist, zu unterstützen, zu stärken und immer wieder auch zu inspirieren, die Stimme gegen Rechtsextremismus zu erheben. Und das ist in Dortmund tatsächlich gut passiert. Letztendlich kann man aber auch nicht behaupten, dass die Neonazis in Dortmund weg sind. Nee, die sind immer noch da. Aber ich glaube, die kritische Gegenwehr vom Verein als auch von der Fanszene ist deutlich lauter, deutlich wahrnehmbarer geworden und insofern auch besser organisiert, was tatsächlich ein sehr positives Beispiel für die Entwicklung im deutschen Fußball ist.
Also ich bin wirklich auch persönlich happy darüber, was da passiert jetzt ist in den letzten Jahren in Dortmund, weil es vor, wie du schon sagtest, 7, 8 Jahren oder 9 Jahren ein größeres Problem war, dass ich damals tatsächlich als Fan, der vielleicht 5, 6, 7 Mal im Jahr im Stadion ist, auch wahrgenommen habe. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Hooligans gesprochen oder das Wort fiel zumindest einige Male. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz erklären, was man überhaupt unter Hooligans versteht und ob Hooligans auch wirklich immer rechtsextremistisch sind oder ob es da auch durchaus Unterschiede gibt, weil das nimmt man ja schon synonym wahr, Hooligans und Rechtsextremisten.
Ja, aber es ist nicht synonym. Hooligans sind vor allem eine gewaltorientierte Jugendkultur, die entstanden ist im Fußball und den Fanszenen in England in den 60er Jahren, seinerzeit sehr proletarisch geprägt. In Deutschland gab es auch schon gewaltaffines Fußballpublikum, bevor die Hooligans nach Europa, also aufs Festland, nach Deutschland kamen. Allerdings haben sich von den Engländern inspiriert die ersten Hooligan-Gruppen in Deutschland, die sich auch so nannten, Ende der 70er, 80er, Anfang der 80er Jahre gegründet. Kleine Nebenbemerkung, die ich heute immer ganz interessant finde, ist, die ersten Hooligan-Gruppen haben sich sogar eigentlich gegen den Begriff Hooligans gewehrt, weil die den zu britisch fanden. Der Begriff hat sich trotzdem durchgesetzt. Deswegen sind viele der älteren Hooligan-Gruppen so Ende der 70er, Anfang der 80er gegründet. Wir haben schon die Borussenfront erwähnt, die 1983 gegründet wurde. Die ist sozusagen ein klassisches Beispiel dafür. Und das heißt, wir haben in Deutschland knapp 40 Jahre Hooliganismus. Das ist ja eine ganze Geschichte. Man kann sich also vorstellen, dass mehrere Jahrgänge und Generationen diese Szene durchlaufen haben. Ich rede dort meistens von jungen Männern. Also der Hooliganismus ist sehr maskulin geprägt. Es geht also immer um ein gewalttätiges Ideal von Männlichkeit. Und es geht immer auch um männerbündische Gruppen. Das heißt nicht, dass Frauen da keine Rolle spielen, aber sie spielen kaum eine führende Rolle und auch in den kämpfenden Gruppen sehr selten eine Rolle, sondern meistens organisatorische Hintergrundrollen, was auch wichtig ist, aber eben in der Öffentlichkeit wenig zu sehen ist. Das sozusagen ist grob die Entstehungsgeschichte vom Hooliganismus in Deutschland. Ich habe vorhin auch schon mal erwähnt, dass er in den 80ern und 90er Jahren im Grunde tonangebend in den deutschen Fanszenen ist und dass zur Jahrtausendwende aber ein starker Machtverlust stattfindet. Das hat mehrere Gründe. Das hat auch damit zu tun, dass deutsche Hooligans 1998 bei der WM in Frankreich den französischen Gendarmen Daniel Nivelle fast zu Tode prügeln. Er hat überlebt, aber ist bis heute schwer behindert. Und dass zu dem Zeitpunkt die deutschen Offiziellen schon wissen, dass sie die WM 2006 nach Deutschland holen wollen. Das heißt, in den Jahren zwischen 1998 und 2006 nimmt die Kommerzialisierung des Fußballs weiter zu, die Sicherheitsmaßnahmen nehmen zu, die Repression nehmen zu, die Präventionsmaßnahmen nehmen auch zu. Also das Engagement von Verbänden und von Staat und auch von Fanszenen, um rechte Hooligans irgendwie aus den Stadien zu drängen oder zumindest ein bisschen zurückzudrängen, wachsen enorm. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Hooliganismus weggegangen ist, sondern er hat sich neue Betätigungsfelder gesucht. Er hat sich zum einen noch stärker im Kampfsport verankert und zum zweiten sogenannte Acker-Matches erfunden. Vielleicht haben es einige schon mal gehört. Acker-Matches finden nicht immer auf einem Acker statt. Das kann auch ein Industriegelände sein. Aber Acker steht symbolisch dafür, dass zwei gleich große Gruppen, die auch jeweils eine Trikotfarbe tragen, sich im Grunde Gruppenkampfsport zu so Gruppenkämpfen verabreden. Das ist eins der sehr prägenden Elemente von Hooliganismus heute. Das war die etwas längere Geschichte. Und zur Frage, wie die politisch eingestellt sind, muss man sagen, viele Hooligans beschreiben sich selber tatsächlich als unpolitisch, vor allem als gewaltaktionsinteressiert. Wenn man sich anguckt, welche politischen Einstellungsmerkmale es so gibt, darüber gibt es sehr wenige Erhebungen, aber meistens sind sie dann schon eher traditionell konservativ, kann man aber auch sagen, obwohl es auch Hooligans gibt, die sich als links empfinden oder als unpolitisch, waren die prägenden Organisationen, die führenden Gruppen und auch die entscheidenden Entwicklungen immer von Neonazis geprägt. Ja, man kann sagen, die Borussenfront in den 80er Jahren waren Neonazis. Die ganze Entwicklung dieser Kampfsportisierung war von Neonazis und ihren auch Kleidungslabels geprägt. Und das hat auch einen Grund, weil der Hooliganismus mit all seinem Faustrecht, all seiner Gewaltaffinität letztlich immer eine Tendenz hat zu einem ganz starken Sozialdarwinismus. Und das ist eine riesige Tür, im Grunde schon ein riesiges Tor für extrem rechte Ideologie.
Ja, so habe ich mir auch schon gedacht, dass Hooligans oftmals einer rechtsextremistischen Gesinnung anhängen, aber dass das jetzt nicht immer unbedingt das Gleiche sein muss. Bevor wir auf schönere Themen zu sprechen kommen, auf das Ziel eines inklusiven Fußballs, müssen wir noch über Verbindungen der rechtsextremistischen Fußballszene und das Corona-Leugner-Lager sprechen?
Ich habe in dem Kontext gehört, dass es da insbesondere so Szenarien gibt, wie zum Beispiel in Anführungsstrichen Demonstrationen freikämpfen oder Demonstrationen ermöglichen, die eigentlich polizeilich untersagt sind. Kannst du uns dazu was erzählen?
Kann ich gerne machen und muss an der Stelle aber auch nochmal auf die Rolle von Ideologie hinweisen. Ne? All diese Vorfälle, die wir manchmal sehen, rassistische Vorfälle, antisemitische Vorfälle, Gewalttaten, sind ja immer Ausdruck von einer zutiefst menschenverachtenden und gewaltvollen Ideologie. Und genau die ist es auch, was den rechtsextremen Teil der Hooligan-Szene mit den Querdenkern verbindet. Man kann sich die Geschichte im letzten Jahr angucken. Als Corona kam, waren extrem rechte Kampfsport, extrem rechte Hooligan-Organisationen auch ein Stück weit verunsichert. Ich glaube auch durch die wirtschaftliche Krise, weil auch die konnten ihre Events und Trainings kaum durchführen, mussten sich da erstmal neu sortieren und haben im Sommer 2020, so im August, dann die Bündnisfähigkeit zu den Querdenkern erkannt und sind auf deren Kundgebungen und Aufmärsche gegangen, unter anderem in Berlin im August 2020 und in Leipzig und Dresden im November 2020. Und was sie dort erkannt haben, sind verschiedene Sachen. Nämlich zum einen eine starke Demokratie- und Staatsfeindlichkeit, b aber auch eine Wissenschaftsfeindlichkeit und grundsätzlich ein sehr starker sozialdarwinistischer Gedanke. Denn man muss immer sagen, diesen rechten Hooligans, die dort vor Ort waren, in Gesprächen habe ich das gehört oder auch durch die wenigen Beiträge, die es gab, denen ist der Schutz von Menschen mit gesundheitlichem Risiko herzlich egal. Denen geht es eigentlich darum, dass die, also gerade den rechtsextremen Kadern, die dann auch ihre Gruppen und ihre Hooligan-Kontakte mitbringen, denen geht es eigentlich darum, dass sie immer versuchen, jede gesellschaftliche Krise, jeden gesellschaftlichen Konflikt, den sie irgendwie nutzen können, versuchen sie zu eskalieren und in dieser Eskalation für eine Situation zu sorgen, in der der demokratische Staat und auch eine demokratische Zivilgesellschaft keine Ordnung mehr herstellen können und in dem Moment sie die Macht übernehmen können. Das heißt jetzt nicht, dass auf jeder Querdenken-Demonstration gleich die Bundesrepublik zu Fall gebracht wird, aber im Kleinen üben sie dort, was sie eigentlich im Großen machen wollen. Und genau das ist es, was passiert, wenn zum Beispiel die Polizei sagt, das ist ja in Leipzig am 7. November letzten Jahres geschehen, dass, da hat die Polizei gesagt, dass die Querdenken-Kundgebung nicht auf den Leipziger Stadtring laufen darf, weil Abstandsregelungen und Maskenpflicht nicht eingehalten wurden. Und in dem Moment am späten Nachmittag, so gegen 16, 17 Uhr, haben rechte Hooligans mit ihrer im Kampfsport trainierten Gewalt die Polizei zurückgedrängt, haben Feuerwerkskörper auf sie geschossen, haben politische Gegner angegriffen und haben genau diesen Kontrollverlust hergestellt, den ich gerade beschrieben habe, und letztendlich damit ihre Gewalt in diese Bewegung so eingebracht, dass dieser Querdenker-Aufmarsch eben doch ein paar hundert Meter demonstrieren konnte.
Also im Grunde genommen kommen da zwei Gruppen zusammen, die ideologisch wenig miteinander zu tun haben, aber die der Hass aufs System eint sozusagen.
Naja, ich würde eher sagen, die haben ideologisch doch mehr miteinander zu tun, als man denkt. Weißt du, wenn man auf diese Querdenken-Demonstration gegangen ist, um sich die anzugucken, dann ist es symbolisch, kulturell erstmal verstörend, warum dort sowohl, so, ich sag mal ganz grob, Hippies mit Herzchenfahnen stehen und Regenbogenfahnen, auch wieder Anhänger von Verschwörungstheorien wie dieser QAnon-Geschichte und auch ganz klassische militante Neonazis mit Reichskriegsfahnen, Wehrmachtstattoos und solchen Dingen. Wie passt das eigentlich zusammen? Und gerade da muss man über Ideologie reden. Da muss man drüber reden, welche Rolle antisemitische Verschwörungstheorien für diese Spektren spielen, welche Rolle die Skepsis und auch die Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates sozusagen für sie spielen. Und wenn man da mal tiefer geht, dann ist es teilweise erschreckend, wie doll diese kulturell sehr unterschiedlichen Spektren ideologisch doch verbunden sind.
Ja, erschreckend, tatsächlich. Hast du dazu noch eine Frage, Philipp, oder wollen wir jetzt auf schönere Themen zu sprechen
kommen? Ich glaube, wir kommen lieber auf schönere Themen.
Ja, du hast im Vorgespräch schon gesagt, Robert, dass du auch gerne über das Ziel eines inklusiven Fußballs sprechen möchtest. Wir haben es vorhin ja auch schon erwähnt. Vielleicht sollten wir diesen Begriff für unsere Hörerinnen und Hörer zunächst mal interpretieren. Also was verstehst du unter inklusivem Fußball?
Inklusiver Fußball heißt vor allem, dass die Strukturen sich öffnen. Ja, wie ich vorhin schon sagte, es gibt eine mittlerweile ja auch gute und längere Geschichte von Fangruppen und auch von Verbänden, von Vereinen, die sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel gegen Rassismus oder auch gegen Homofeindlichkeit positioniert haben. Ne, durch Regenbogenfahnen beim Aktionsspieltag oder Fangruppen durch Spruchbänder. Und das ist gut, braucht aber einen nächsten Schritt. Und wenn wir uns die Strukturen angucken, das heißt, wenn wir uns mal angucken, wer ist denn Mitglied in einer Ultragruppe? Wer entscheidet dort? Oder auch in die Verbände gucken. Wer sitzt in den Aufsichtsräten, in den Vorständen, in den Präsidien der Profiklubs in Deutschland oder auch der Verbände? Dann werden wir zu sehr, sehr großen Teilen, wirklich weit über 90%, auf weiße heterosexuelle Männer treffen. Und natürlich dürfen Menschen weiß, heterosexuell und männlich sein. Das bin ich selber auch. Die Frage ist aber, wie weit sind diese Strukturen denn eigentlich offen für alle Gruppen, die es in dieser Gesellschaft gibt? Und dann stellt sich immer die Frage, wie weit sind diese Gremien, diese Entscheidungsposten, die Orte, an denen also auch wichtige Dinge entschieden werden, an denen es auch Macht zu verteilen gibt, wie weit sind die offen für Frauen, für Homo- und Transsexuelle, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit einer familiären Einwanderungsgeschichte, für schwarze Menschen? Wie weit dürfen diese Gruppen eigentlich teilhaben an, wie gesagt, den Schaltstellen, die für die Entwicklung des deutschen Fußballs wichtig sind? Und da müssen wir leider festhalten, dass diese Orte, diese Präsidien, Vorstände und Aufsichtsräte noch verdammt verschlossen sind und dass der Weg zu einem inklusiven Fußball, also einem Fußball, wo Menschen ganz verschiedener Identitäten, Biografien mitentscheiden dürfen, dass dahin noch ein langer Weg ist.
Jetzt sind gerade solche Gremien ja oft, ich sag mal, der öffentlichen Wahrnehmung von alten weißen Männern besiedelt. Meinst du, dass da vielleicht einfach ein zeitlicher Verzug existiert zwischen dem Querschnitt durch die Gesellschaft und dem Querschnitt durch solche Gremien? Also meinst du, dass es ein Problem ist, dass in der Tendenz zumindest in Zukunft besser laufen könnte?
Ja, aber man muss einiges dafür tun, weißt du, und auch die Beschreibung als alte weiße Männer, ich muss ja sagen, ich finde die nicht so schön, weil ich auch niemanden altersdiskriminieren will. Gleichwohl geht es bei der Beschreibung alte weiße Männer ja oftmals auch nicht ums Alter, sondern es geht ja auch sozusagen um eine politische und geistige Einstellung,
genau.
Die vielleicht mal ein bisschen altbacken ist und eben noch nicht so geöffnet ist für eine vielfältige Gesellschaft. Ich glaube, dass dort ja auch ein Generationswechsel, nicht nur, aber auch ein Generationswechsel Dinge befördern kann. Und ich glaube, dass wir hier aber auch immer einen schmalen Grat betreten. Ja? Also einerseits, glaube ich, braucht es trotzdem Wertschätzung für die Arbeit der Leute, die zum Beispiel in den Landesverbänden des Fußballs ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten ehrenamtliche Arbeit leisten. Dafür habe ich große Wertschätzung. Die will ich dafür sozusagen ja auch nicht abkanzeln. Und ich kann das sehr stark respektieren. Sehe aber auch, dass ein Fußball auf Höhe der gesellschaftlichen Zeit deutlich vielfältiger aufgestellt werden muss und dass die Verbände auch aktiv etwas dafür tun müssen. Das heißt, die Verbände können auch mal über Quotenregelungen sprechen. Sie können auch mal über Sensibilisierungsmaßnahmen für die existierenden Vorstände reden. Ja? Wie weit lässt sich eigentlich der Vorstand die Direktoren eines Profiklubs fürs Thema Rassismus sensibilisieren? Sie können auch über Mentoring-Programme und Förderprogramme reden, um Menschen von den Gruppen, die ich vorhin genannt habe, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Frauen, Homosexuelle, auch dabei zu unterstützen, in die entsprechenden Machtpositionen und Funktionen zu kommen. Das heißt, da braucht es tatsächlich, also wir können nicht einfach nur zugucken, ob das passiert und dann nachher wahrscheinlich enttäuscht feststellen, dass wieder nicht so viel passiert ist, sondern es braucht ganz aktive Maßnahmen auf ganz verschiedenen Ebenen, um A, die Gremien zu öffnen und dann auch Menschen darin zu unterstützen, da reinzukommen.
Ja, nun würden Kritiker einwenden, dass ja Vereine grundsätzlich immer für alle offen sind und wer herkommen möchte, kann das ja gerne tun. Aber hier unterscheiden sich der Profifußball und der Amateurfußball gar nicht so weit voneinander. Ja klar, ist das so, aber es geht ja vor allem auch um die Signale, die ausgesendet werden. Und wenn man jetzt Verein A hat, bei dem wirklich ausschließlich heterosexuelle weiße Männer zwischen 40 und 60 im Vorstand sind und wichtige Positionen einnehmen und nirgendwo mal öffentlich verlautbart wird, dass man für alle offen ist. Das kann ja tatsächlich sein, dass man es ist. Aber dann ist der Schritt, dahin zu gehen als Person, die sich als People of Color identifiziert, die vielleicht homosexuell ist oder auch einfach nur weiblich und sich engagieren möchte, ist es natürlich dann wahnsinnig schwierig. Das ist ein Schritt, den man dann erstmal gehen muss. Wenn aber ein Verein Signale aussendet und sei es eben nur in Anführungsstrichen durch die Berufung einer Frau, eines homosexuellen Mannes, eines schwarzen Mannes in den Vorstand, in den Aufsichtsrat, wie auch immer, dann ist das schon so ein starkes Signal, dass dadurch Türen geöffnet werden. Und auch Kampagnen gegen Homophobie beispielsweise, das kann da schon viel auslösen. Und das ist wichtig. Das reicht einfach nicht zu sagen, wir sind ja für alle offen. So, und das müssen, glaube ich, viele Vereine sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich noch lernen.
Das müssen einige lernen und ich finde auch wichtig, was du gesagt hast, dass wir auch unterscheiden müssen zwischen einer juristischen Diskriminierung und einer strukturellen. Ja, juristisch würde heißen, dass Menschen ausgeschlossen werden. Da würde dann in irgendeiner Satzung stehen, dass ein Verein nur Männer aufnimmt und keine Frauen. Das ist de facto meines Wissens bei keinem Fußballverein in Deutschland der Fall. Strukturelle Diskriminierung heißt ja eher, dass sozusagen eine fehlende Vielfalt darauf hinweist, dass es Ausschlussmechanismen gibt. Dass die Ausschlussmechanismen auch teilweise sehr kleinteilig sind, letztendlich aber dazu führen, dass eben die Gremien nicht vielfältig aufgestellt sind. Und wenn man es ganz zu Ende denkt, dann muss man auch sagen, dass es ohne den einen oder anderen Verzicht nicht laufen wird. Ja? Das heißt, auch weiße heterosexuelle Männer müssen an der einen oder anderen Stelle mal sagen können, nein, ich kandidiere nicht für diesen Posten. Nein, ich übernehme diesen Auftrag nicht. Oder nein, mir ist die diverse Aufstellung eines Gremiums so wichtig, dass ich nicht um jedes Amt eine Kampfkandidatur durchführe. Anders wird es nicht laufen.
Genau, da ist einem auch schon viel geholfen, wenn man vielleicht auch einfach die Satzung ändert und da gewisse Begriffe mit aufnimmt. Vielfalt, Toleranz, wenn man den Posten eines Integrations- oder Inklusionsbeauftragten schafft. Da ist auch schon viel geholfen. Nur muss man sich als Verein, egal ob im Profi- oder Amateurbereich, zumindest ein bisschen bewegen und sich dessen bewusst sein. Das ist mir ganz wichtig. Weil wenn ein Verein sich dahingehend aufstellt und solche Signale aussendet, ist er auch automatisch, denke ich zumindest, unattraktiv für Menschen mit einer rechtsextremistischen Gesinnung.
Das auf jeden Fall. Und ja, wenn man zu Ende denkt, dann müssen wir, glaube ich, auch Begriffe wie Integration und, wenn ich das anmerken darf, auch Toleranz, ich glaube, die müssen wir auch mal streichen. Weil die immer ein Machtgefälle darstellen. Ne? Also wer integriert wen oder wer toleriert wen? Nee, es geht nicht darum, dass irgendeine Mehrheit entscheidet, wen sie toleriert oder integriert. Es geht immer darum, dass Menschen gleichberechtigt teilhaben können.
Ja, Robert, wie hat sich denn der DFB zu den Themen Vielfalt, Antidiskriminierung positioniert oder auch die Landesverbände? Passiert da viel oder werden die Vereine eher allein gelassen?
Naja, da stecken viele Fragen drinnen in dieser einen Frage. Ich fange mal so an. Der DFB und auch die Landesverbände haben sich in den letzten Jahren zunehmend zu diesen Themen positioniert. Ja, beim DFB ist die Geschichte auch ganz zweifellos mit der Weltmeisterschaft 2006 verbunden, wo man ja versucht hat, sozusagen also auch Deutschland als sehr gastfreundlich, sehr offen, sehr modern, sehr weltoffen zu präsentieren. Viele der Maßnahmen, die es beim DFB heute gibt, sind da entstanden oder haben da ihre Vorläufer. Ja, die Antidiskriminierungspreise, die es beim DFB gibt, die sind in der Zeit ungefähr entstanden. Die Abteilung gesellschaftliche Verantwortung ist, also deren Vorläufer ist damals entstanden, die bis heute im Verband arbeitet. Es gibt beim Verband Fachtage, es gibt Schulungen, es gibt Broschüren zu diesen Themen, es gibt Werbeclips in der Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt eine verbandsinterne Diskussion. Das heißt, da gibt es ganz viele auch Einzelmaßnahmen. Ja, es gab eine Broschüre zum Thema Homophobie. Es gibt Videoclips gegen Rassismus. Ich könnte jetzt eine lange Liste aufmachen. Auch Jugendnationalmannschaften, die einmal im Jahr nach Yad Vashem gefahren sind oder in Israel ein Trainingslager veranstaltet haben und in dem Rahmen auch eben die Holocaust-Gedenkstätte dort besucht haben. Also einzelne Maßnahmen im weitesten Feld, Vielfalt und Antidiskriminierung oder auch Bildungsarbeit zum Nationalsozialismus und Holocaust, die gibt es, die kann man sicherlich auch ausbauen, aber und systematisieren. Und da sind wir jetzt beim entscheidenden Kritikpunkt anbelangt. Es fehlt im Grunde die konzeptionelle Strategie. Ja, es fehlt eine Inklusionsstrategie bei allen Verbänden, mit der sie ganz deutlich sagen, wie sie für einen inklusiven Fußball auch in ihren Strukturen werben wollen. Und dann haben wir immer wieder diese Diskrepanz. Wir haben einerseits einen DFB, der Fachtage veranstaltet zum Thema Antidiskriminierung, der auch im Bereich Fußball mit Geflüchteten, würde ich sagen, sehr, sehr viele gute Maßnahmen entwickelt hat. Und gleichzeitig guckt man sich dann so Bilder an vom DFB-Präsidium und sieht dann immer Hannelore Ratzeburg in der gelben Jacke zusammen mit 20, 30 Herren über 60, alle weiß im schwarzen Anzug. Das heißt, bis auf Hannelore Ratzeburg ist dieses Gremium sehr, sehr, sind diese Gremien sehr, sehr homogen. Und ich glaube, also es fasst es auch gut zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. An einzelnen Maßnahmen, an öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen gibt es einiges, auch an Fachtagen etc. Aber das Ganze müsste mal verdichtet und konzeptioniert werden zu einer Strategie, die auch im Verband, also in seiner Personalpolitik und in den Gremien selber wirkt. Die andere Frage, die du ja gestellt hast, ist, wie rieselt das sozusagen über die Landesverbände bis hin zu den Kreisverbänden, zu den einzelnen Fußballclubs nieder? Das ist tatsächlich ein Problem, was die Verbände auch schon immer haben, wie sie eigentlich jeden einzelnen Verein erreichen. Da würde ich sagen, können die Verbände definitiv mehr tun, mehr auch Ansprechbarkeit schaffen, mehr Verantwortlichkeit schaffen, mehr Hauptamtlichkeit schaffen, damit die entsprechenden Themen noch professioneller bearbeitet werden. Gleichwohl möchte ich damit auch die einzelnen Fußballvereine nicht aus der Kritik nehmen. Was ich nämlich auch wahrnehme, ist Fußballvereine, wo es manchmal den Effekt gibt, immer auf den fernen Verband zu zeigen und darüber zu klagen, dass der Verband nichts tut. Man kann aber auch sagen, jeder einzelne Verein kann selber was tun. Ja, jeder einzelne Fußballverein kann sich zum Saisonbeginn mit seinen Jugendteams zum Beispiel oder auch dem Erwachsenenteams hinsetzen und mal einen einstündigen Workshop machen zur Frage, was ist Fair Play? Dann redet man mal über Gewalt, Diskriminierung und Aggression im Spiel und wie wollen wir damit umgehen. Das sind ganz einfache Maßnahmen, die kann jeder Trainer durchführen. Dafür braucht man keinen großen Verband. Worauf ich damit hinaus will, ist, dass es gibt im Grunde keine einfachen Lösungen. Dinge von den Verbänden zu fordern, ist richtig. Jegliche Verantwortung auf die Verbände zu schieben, ist falsch.
Ja, als Verbandsmitarbeiter im Bereich Integration kann ich dir nur vollends zustimmen. Letztendlich können wir auch nur Anstöße geben und Impulse und die Vereine müssen dann schon noch selbsttätig werden, aber die kann man eben auch geben. So, ganz klar, das muss ein Zusammenwirken sein.
Und es gibt ja auch gute Beispiele dafür. Ja, also gerade mit dem Julius-Hirsch-Preis oder auch dem sogenannten Integrationspreis beim Deutschen Fußballbund, dass ich den Titel Integration schwierig finde, habe ich schon gesagt, wurden ja auch Vereine und Bildungsinitiativen ausgezeichnet, die genau das gemacht haben. Die auch in ihrem kleinen Amateurverein Workshops gemacht haben, die Bildungsreisen gemacht haben, die Abendveranstaltungen gemacht haben und die ihre Fußballvereinsarbeit ganz deutlich mit einer gesellschaftlichen Verantwortung verbunden haben. Also dafür gibt es positive Beispiele, kann man schnell googeln, wenn man das möchte.
Absolut. So, und Richtung Abschluss möchte ich dir jetzt die vielleicht wichtigste Frage heute Abend stellen. Und zwar für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand diese Folge hört, der in rechtsextremistischen Kreisen unterwegs ist. Welche Wege gibt es, um aus der Szene auszusteigen?
Na, je nach Region gibt es Ausstiegsprogramme. Ja, es gibt zum Beispiel in Hamburg Kurswechsel. Es gibt in Niedersachsen eine Ausstiegsberatung. Es gibt in Sachsen eine, also in jedem Bundesland gibt es eine Ausstiegsberatung. Das heißt, googelt das einfach mal. Man kann sich an diese Organisationen wenden und dann erfahrt ihr dort professionelle Unterstützung beim Ausstieg und auch darüber, dabei euch ein neues Leben mit neuen sozialen Kontakten außerhalb des eigenen Milieus zu organisieren. Wichtig ist dabei immer eins: ohne eine Reflexion darüber, was man ideologisch so dachte früher, geht's nicht. Dazu muss man bereit sein und das ist wichtig.
Robert, ganz vielen Dank für diese Einblicke in die rechtsextremistische Szene, insbesondere auch im Fußball. Wenn ich mich jetzt mehr damit beschäftigen möchte oder vielleicht auch mehr mit deiner Arbeit beschäftigen möchte, wo kann ich dich denn da finden und wo kann ich dich da verfolgen?
Naja, ich habe im September 2020, wie gesagt, ein Buch geschrieben über Kampfsport in der extrem rechten Szene. Das kann ich natürlich Leuten nahelegen. In den sozialen Medien bin ich vor allem auf Twitter präsent unter RobertKlaus13. Die Frage, was die 13 bedeutet, werde ich wahrscheinlich hier nicht weiter erläutern. Gehe gerade in eine berufliche Auszeit, das heißt, bis September 2021 wird auf diesem Twitter-Account nicht viel passieren. Aber wenn es danach weitergeht wie bisher, dann, dann poste ich regelmäßig Dinge, die mich entweder interessieren, auch mal kurze Analysen und Einschätzungen und Hinweise zu guten Medienbeiträgen. Und den Podcast, den wir gerade gemacht haben, werde ich da sicherlich auch verlinken.
Ganz vielen Dank. Deinen Link zu deinem Buch packen wir bei uns in die Shownotes. Und dann sind wir schon am Ende angekommen, Dennis, oder?
Ja, ich denke auch, auch von mir, Robert, vielen Dank. Ein Thema, das mich beschäftigt, auch weil ich ja beruflich in den Gefilden unterwegs bin beim Sportverband und auch persönlich auf jeden Fall. Und total spannend, was du erzählst. Du bist auf jeden Fall totaler Experte auf dem Gebiet, das merkt man. Und ich bin wirklich froh, dass wir dich heute hier hatten. Vielen Dank.
Danke für die Einladung und ich wünsche euch viel Erfolg auch für die weiteren Folgen.
Ja ganz vielen Dank. Und alles Gute. Auf Wiederhören und Abpfiff.
Tschüss.